Das Leben gleicht dem Sommertag, ist reich an Licht und Schatten. Einmal hat es einen wolkenfreien Himmel, aber bald hat es einen wolkenreichen Himmel, der Regen schüttet. Es kann der Wind kommen, der Sturm. Das Leben ist reich und wechselt zwischen Freude und Leid. Wer ein lebendiger Christ ist, der ist ein Zeuge in dieser Welt. Und der erlebt es noch viel mehr, dass der Herr Gnade schenkt, Freude, aber dann auch bald reichlich Schwierigkeiten. Zu diesem Thema wollen wir heute Morgen etwas bedenken aus dem 2. Korintherbrief. Da möchte ich einige Verse lesen aus 2. Korinther, Kapitel 4, die Verse 1 bis 6. Deswegen, wenn wir diesen Dienst haben, und ein jeder von uns hat diesen Dienst, Zeuge zu sein des herrlichen Evangeliums. Darum geht es in diesen Kapiteln. Nicht nur die Apostel, nicht nur die Prediger und Lehrer des Evangeliums in den Gemeinden, nicht nur die Evangelisten. Jeder Christ ist aufgerufen, Zeuge und Missionar für seinen Herrn zu sein. Und wenn hier wir zu lesen ist, schließt das einen jeden von uns ein, der den Herrn Jesus persönlich kennengelernt hat. Wir sind gerufen worden zu Jesus, gerettet worden, nicht nur, damit uns die Schuld erlassen würde, sondern damit wir Vertreter unseres Herrn Jesus hier in dieser Welt seien. Gleich schreibt Paulus im anschließenden Text, das ist Jesu wegen. Was wir erleben, was wir tun, ist Jesu wegen. Weil wir seine Nachfolger sind, seine Kinder, seine Angehörigen. Sein Eigentum. Deswegen, wenn wir diesen Dienst haben, so wie uns Barmherzigkeit widerfuhr, ermatten wir nicht. inmitten der Schwierigkeiten, sondern wir sagten ab den schandbaren Heimlichkeiten, wandelten nicht in Schlauheit, noch verfälschten wir das Wort Gottes, sondern mittels Offenbarung der Wahrheit empfahlen wir uns selbst jedem Gewissen der Menschen vor dem Angesicht Gottes. Wenn aber unsere gute Botschaft noch verschleiert ist, ist sie in denen verschleiert, die verloren gehen, in denen der Gott dieser Weltzeit die Gedanken der Ungläubigen verblendete, so dass ihnen nicht aufleuchtet das helle Licht der guten Botschaft von der Herrlichkeit Christi, der Gottes Ebenbild ist. Denn wir verkünden nicht uns selbst, sondern Christus Jesus als Herrn, uns selbst aber als eure leibeigenen Knechte, Jesu wegen. Weil Gott es ist, der das Licht aus der Finsternis scheinen hieß, der in unseren Herzen schien, um leuchten zu lassen die Kenntnis von der Herrlichkeit Gottes im Gesichte Jesu Christi. Bereits in Kapitel 1 hatte der Apostel von Freude und Leid gesprochen. Und er hatte den Korinthern deutlich gemacht, dass es das Leiden, die Schwierigkeiten braucht, wenn wir für andere zum Dienst sein wollen, wenn wir anderen eine Hilfe bedeuten wollen. Das braucht es, damit der Herr in unserem Leben etwas tun kann, aufgrund wovon wir dann auch anderen zum Segen sein dürfen. In Kapitel 4, Vers 1, in diesem Text, beginnend mit Vers 1 bis in Kapitel 5 hinein, dort bis zu Vers 8, spricht der Apostel von Mut inmitten von Schwierigkeiten. Der Apostel ist dabei, in diesem ganzen ersten Teil, in den ersten 5 Kapiteln, deutlich zu machen, wie es einem lebendigen Christen ergeht, wenn er dem Herrn Jesus nachfolgt und ihm dient. Was dazu gehört, es sind sehr praktische Kapitel. Und in diesem Abschnitt geht es darum, dass wir nicht zu verzagen brauchen, wenn die Schwierigkeiten in reichem Maße uns begegnen. Das kann bei der Hausfrau zu Hause sein, bei der Lehrerin in der Schule, beim Schüler, auf dem Arbeitsplatz. Das kann überall geschehen, denn überall stehen wir da als Leuchter Jesu Christi in Wort und in Wandel. Und das eine Mal geht's gut und dann sind wir wie die Kinder, die einfach aufgehen dieser Freude und sich freuen, wenn die Sonne scheint, wenn man draußen spielen kann oder es auf eine Wanderung vielleicht geht, zu Fuß oder mit dem Fahrrad. Dann ist schön, dann ist das Leben herrlich. Aber dann hat's gleich einen Platten, die Luft geht aus dem Reifen des Fahrrads oder irgendetwas kommt dazwischen oder es fängt an zu regnen oder jemand sagt etwas und betrübt die anderen und schon ist der Himmel bewölkt. Paulus erlebt das in reichem Maße. Aber er sagt, wir ermatten nicht, müde wird man schon. Ich muss aber zugeben, am Ende des Tages bin ich dem Herrn dankbar für Müdigkeit. Es lässt sich dann besser schlafen. Müdigkeit ist durchaus etwas Gesundes, etwas Normales. Aber das Ermatten, das Ausgehen, dass wir zagen in der Müdigkeit, in den Schwierigkeiten. Das ist nicht notwendig. Manchmal sind wir sehr nahe dran, alles aufzugeben, alles dran zu geben. Und das Vertrauen in Jesus Christus einfach zu lassen. Aber dann kommt der Herr immer wieder zur rechten Zeit. Und wenn es auf dem tobenden Meer ist, wie bei den Jüngern des Nachts, zur rechten Zeit erscheint er. Und auch wenn die ganze Nacht man schwer rudern musste, der Sturm wütete und das Schiff begann sich zu füllen, der Herr kommt immer zur rechten Zeit, nie zu spät. Aber auch wenn er nicht kommt, wer war es, der den Jüngern überhaupt die Kraft gab zu rudern, bevor der Herr auf dem See wandelte damals? Das ist der Herr selbst. Bis er kommt, ist er immer noch da, obwohl wir ihn nicht sehen. Und er trägt uns hindurch. Gottes Hilfe geschieht manchmal in Form von Abhilfe, sodass die Schwierigkeiten weichen. Das ist das Wünschenswerte. Wenn eine Prüfung in der Schule abgeblasen wird, das ist natürlich angenehm für den Schüler. Aber notwendiger ist es oft, dass Gott uns durchhilft in der Schwierigkeit. Wenn er uns durch die Prüfung hindurch hilft, dafür wurde eben Gebet. Für die Kinder, die jetzt in die Schule kommen, werden ihre Schwierigkeiten so turmhoch sein, wie für uns andere Schwierigkeiten, die als solche schlimmer sind. Aber für sie sind sie genauso schlimm und wir sollten Mitleid mit ihnen haben und Sympathie aufbringen, Verständnis. Und sie begleiten. Unser Herr weiß, in welchem Maße er Freud und Leid auszuteilen hat. In welchem schweren Maß und in welchem Zeitmaß. Er macht alles gut. Er ist immer der Gute in allen Umständen und ihm dürfen wir vertrauen. Wir haben nun in diesem Text einige Antworten auf die Frage, wie brauchen wir nicht zu ermatten und zu verzagen inmitten von Schwierigkeiten. Und das Erste, das der Apostel sagt, ist deswegen, wenn wir diesen Dienst haben. Weißt du, wenn du nicht dem Herrn dienst, wenn du ein Faulenzer bist oder du willst in beiden Welten leben, du willst Vergebung haben und in den Himmel kommen, aber bis es so weit ist, möchtest du sehr gern diese Welt in Fülle genießen. Dann wirst du gelangweilt sein und wenn die leichteste Schwierigkeit kommt, wirst du umkippen. Dann wirst du die Gnade des Herrn kaum erleben. Dieses Wort ist nicht für solche weltlich Gesonnenen. Sie ist für solche, die alles verlassen haben und dort ihren Mann, ihre Frau stehen wollen, wo der Herr sie hingestellt hat. Mut in Schwierigkeiten. Die einen Dienst bekommen haben, die dabei sind, dem Herrn vollzeitlich zu dienen. Ja, vollzeitlich. Ein Christ ist jemand, der vollzeitlich unter der Herrschaft Jesu Christi steht, der nie eigene Pläne macht, bis ins Letzte fragt er nach dem Willen seines Herrn. Für die kolossischen Christen betet Paulus, dass sie voll erfüllt sein möchten von der Kenntnis des Willens Gottes. Wir sind da, um Gottes Willen zu tun, nicht unseren eigenen Willen. Den haben wir längst abgegeben. Als wir zu Jesus kamen, wurde Jesus unser Herr, nicht nur unser Retter. Und das ist ein Christ, der also sein Leben unter die Herrschaft Jesu gestellt hat, der einen Dienst hat und der diesen Dienst ausrichtet. Aber es ist ein ganz besonderer Dienst. Paulus hat ihn beschrieben in Kapitel 3. Dieser Dienst geschieht manchmal mehr in Wort, manchmal mehr durch den Wandel. Das weiß auch Petrus in 1. Petrus 4, wo er von den Begabungen spricht zu diesem Dienst. Der eine tut es mehr mit der Hand, der andere mehr mit dem Mund. Das bestimmt der Herr. Aber jeder ist da, um ein Licht zu sein. Ein Licht für das Evangelium, die gute Botschaft von Jesus. Wir sind nicht nur gute Menschen in einer bösen Gesellschaft, sondern wir vertreten einen ganz bestimmten Herrn, Jesus Christus. Wir haben nicht alle denselben Gott. Wir haben nur einen Gott, und der ist nicht gleichzustellen anderen Gottheiten, die man verehren mag. Und wir sollten ein Licht sein am Arbeitsplatz, in der Schule, zu Hause, in der Nachbarschaft, für gerade diesen Jesus. Deshalb gilt es, ihn kennenzulernen und ihn so zu vertreten. Und Paulus sagt von dieser Botschaft, die wir vertreten in Wort oder Wandel, dass sie lebenbringend ist, in Kapitel 3. Das hat er schon beschrieben. Sie ist eine lebenbringende Botschaft. Und wenn wir nun dieses lebenbringende Evangelium vertreten, dann brauchen wir nicht zu ermatten. Und wenn auch noch so viele Schwierigkeiten kommen, wir haben es mit einer Botschaft zu tun, die die Antwort ist auf alle Not in der Bibel, im Leben. Als zweites spricht er von der Herrlichkeit der Botschaft, dass sie eine bleibende ist. Sie ist nicht nur eine für diese Welt, sondern wer Jesus nachfolgt, der wird eines Tages in aller Ewigkeit bei ihm sein. Und wenn wir diese Hoffnung haben, sagt der Apostel in Kapitel 3, dann haben wir Freimütigkeit. Und dann üben wir Freimütigkeit in Wort und in Wandel. Und wir brauchen nicht zu verzagen und unterzugehen, wenn es auch einmal reichlich schüttet an Schwierigkeiten. Und Paulus sagt im letzten Vers dieses Kapitels, Kapitel 3, nachdem er sagt, deswegen, wenn wir diesen Dienst haben, was ist das für ein Dienst? Das ist ein Dienst an einem Evangelium, das uns verwandelt und uns unserem Gott ähnlich macht über Jesus. Wir haben ein Evangelium, das uns verändert. Wir sind nicht fertige Leute, aber wir sind dabei, fertig zu werden. Und wir können anderen um uns her Mut machen und sagen, ich kenne jemanden, der in deiner Not Abhilfe schenken kann und er kann dich anders machen. Du gefällst dir nicht, das weiß ich. Niemand gefällt sich. Aber Jesus ist dabei, Menschen zu verändern, wenn man ihm die Gelegenheit dazu gibt. Und da wir diesen Dienst haben, diesen herrlichen Dienst, diesen verwandelnden, sagt Paulus, ermatten wir nicht. Das war also ein Rückblick. Und jetzt tut er noch einmal einen Blick in die Erfahrung der Barmherzigkeit. Und er sagt, wenn wir Barmherzigkeit empfangen haben. Für Paulus war das etwas ganz Besonderes. Er hatte die Nachfolger Jesu verfolgt bis zum Tode. ob Männer oder Frauen. Er hatte sie verhaften lassen, ins Gefängnis stecken lassen, unter Umständen töten lassen. Und das lag ihm schwer auf dem Herzen, sein ganzes Leben. Ich hatte einen Lehrer, Abraham Unruh, der meinte, dass dieser Gedanke, dass er die Gemeinde verfolgt hatte, das Pfahl im Fleisch war. Dieser Gedanke, der ihm immer wieder nachging, und er konnte es nicht vergessen. Das macht demütig, wenn wir denken müssen an das, was wir einmal waren. Und da wird uns die Barmherzigkeit Gottes groß. Mir ist aber Barmherzigkeit widerfahren, schreibt er an Timotheus. Hier an die Korinther ähnlicherweise. Und wisst ihr, wenn wir daran denken, was der Herr einmal für uns tat, und dass er uns, die wir nichts taugten, dass er uns befreit hat, neu gemacht hat und jetzt mit einem sinnvollen Dienst versehen hat, das ist laute Barmherzigkeit. Und dann brauchen wir nicht zu ermatten. Wenn wir daran denken, der Gedanke daran kann uns bewahren. In den Versen 2 bis 4 haben wir noch einen Grund zur Ermutigung, nicht mutlos zu werden. Dort spricht er davon, dass es wichtig ist, dass unser Leben durchsichtig ist, dass wir nichts zu verbergen haben, nichts, worüber wir uns zu schämen hätten. Hast du etwas zu Hause, wofür du dich schämen müsstest, wenn jemand das entdecken würde? Hast du etwas im Leben, das noch nicht aufgeräumt ist, wenn jemand das erführe, müsstest du dich schämen? Wie lange habe ich mich herumgeschlagen mit Unaufgeräumtem in meinem Leben? Bis es endlich so weit war, dass alles in Ordnung gebracht war. Und dann konnte ich aufatmen und anfangen, dem Herrn zu dienen. Aber bis dahin ist man wie gelähmt. Es kam ein Tag im Leben des Apostels Paulus, wo er allem absagte. Ganz bewusst Nein sagte zu dem, das dem Herrn nicht gefallen hätte. Er listet das auf. Wir sagten ab alle schändlichen Heimlichkeiten. Alles, wofür man sich schämen müsste, und das möchte man jetzt am liebsten geheim halten. Was? Er wandelte nicht in Schlauheit. Eben haben wir die Verse aus Sprüche gehört. Verlass dich weder in der ersten Klasse, noch in der 12. oder 13., noch in der Hochschule, nirgends im Leben. Es gibt ein polnisches Sprichwort. Du kannst dich überall hindurch lügen und du kommst an. Aber du darfst die Straße nicht zurückgehen. Auf der Straße kommst du nicht wieder zurück. Wer einmal lügt, dem glaubt man nicht, und wenn er auch die Wahrheit spricht. Nicht unsere eigene Schlauheit, nicht unsere eigene Zweideutigkeit. Ja, jein. Schon im ersten Kapitel hatte Paulus gesagt, auf uns kann man sich verlassen. Unser Ja ist Ja, unser Nein ist Nein. Nicht lange überlegen und klug sein und ja, man darf es eigentlich nicht, aber vielleicht kriegen wir es noch hin. Oder als Christ, in zwei Welten, ein Bein hier, ein Bein dort. Dann kommt ein Elia und fragt, wie lang willst du hinken auf beiden Seiten? Nicht durch eigene Schlauheit versuchen, zwei Straßen auf einmal zu gehen. Nein, ein klares Ziel vor Augen haben und eine offene Straße zu gehen, diesem Ziel entgegen. Nichts Heimliches, Zweideutiges, Unbestimmtes, Unklares. Und dann sagt er weiter, noch fälschten wir das Wort Gottes. Was heißt das? Ist das etwas, das die deutschen Theologen gern machen? Die sind dafür bekannt. Seit langer Zeit, über 100 Jahren, 200 Jahren, wird hier in Europa das Wort Gottes verfälscht. Die Geschichte Israels wird verfälscht. Das Evangelium wird verfälscht, überall. Die letzten Dinge, die Lehre von den letzten Dingen wird verfälscht. Ja, das ist Bibelkritik. Und heute lesen wir in den christlichen Nachrichten, dass auch bewährte Bibelschulen nicht frei sind davon. Nun, das sind die anderen, nicht wahr? Von denen liest man, aber wir... Wie ist es mit uns? Stellen wir falsche Anforderungen, die nicht schriftgemäß sind? Überfordern wir einander? Fälschen wir das Evangelium und machen daraus nicht mehr ein Evangelium der Gnade? Oder einige ganz praktische Beispiele. Da sind wir vielleicht zu Hause. Einige Bibelstellen. Eine einfache Frage. Hat Eva gelogen, als der Teufel sie versuchte? Hat sie die Unwahrheit gesagt? Ich weiß nicht, ob ihr wisst, was ich meine. Es wird ja oft gesagt, dass Eva die Unwahrheit sagt. Und das hat ihr dazu verholfen, in diese Versuchung zu fallen. Natürlich sagte Gott, sie sollten nicht von dem Baum essen, von einem verbotenen Baum. Aber Eva sagt, nicht nur soll man nicht davon essen, man soll ihn auch nicht anrühren. Und dann sagt man, da ist man schlau und meint, sagen zu müssen und zu wissen, ja, Eva hat dem Wort Gottes hinzugefügt. Stimmt das? Was ist jetzt biblisch? Wer fälscht hier die Schrift? Denn nicht beides ist wahr. Entweder hat sie die Wahrheit gesagt oder sie hat nicht die Wahrheit gesagt. Nehmen wir an, sie hätte die Unwahrheit gesagt. Aber sie hat noch nicht vom Baum genommen und gegessen. Welches wäre jetzt die erste Sünde gewesen? Zu essen vom Baum oder die Unwahrheit zu sagen? Das wäre die Unwahrheit gewesen. Aber die Schrift sagt, das war nicht die erste Sünde. Die erste Sünde war, dass sie vom Baum nahm und aß. Folglich hat sie nicht gelogen. Es muss nicht alles in der Bibel stehen, wenn es angedeutet ist. Ein ähnliches Beispiel. Martha sagt zu Maria, nachdem sie ihm begegnet ist, und dann geht sie wieder zur Schwester, und sagt zu ihr, der Herr ruft dich. Aber in der Erzählung des Johannes steht das nicht. Hat Martha die Unwahrheit gesagt? Nein, sie muss nicht gelogen haben. Das muss Johannes nicht berichten, dass er das gesagt, dass Jesus das gesagt hatte, damit es Wahrheit ist.
In einer Erzählung geschieht das oft. Einige Dinge werden mitgeteilt per Zitat in den Worten von Rednern im Text. Das ist ganz richtig so. Bevor wir also jemandem etwas unterschieben, sollten wir uns wirklich fragen, was sagt denn die Schrift eigentlich? Kommen wir zurück zum Alten Testament. Wir waren bei der Eva. Gleich anschließend hat Gott einiges zu sagen, nachdem Adam und Eva in die Sünde gefallen sind. Wer von euch hat schon einmal gehört, wie ein Prediger oder ein Lehrer sagen würde, wir leben in einer gefallenen Schöpfung. Ist das ein bekannter Ausdruck? Stimmt das? Sagt die Schrift das so? Nein, sie sagt es nicht so. Im Gegenteil, Paulus macht ausdrücklich klar in Römer 8, wo wir eine Erklärung haben zu 1. Mose 3, dass die Schöpfung nicht Schuld hat an ihrem Zustand. Das Wort gefallen ist ein Schuldausdruck. Man spricht von einem gefallenen Mädchen, von einem gefallenen jungen Mann, dass man in die Sünde gefallen wäre. Auch der lateinische Ausdruck, den man in der Theologie gebraucht, lapsus, gehört dazu. Das sind Schuldausdrücke. Wir leben nicht in einer schuldigen Schöpfung. Wir leben in einer gelähmten Schöpfung. Wir leben in einer Schöpfung, die Gott in Mitleidenschaft gezogen hat, als er den Menschen für seine Sünde strafte. Das stimmt. Aber dass es jetzt dabei ist, Herbst zu werden und die Blätter gelb werden, daran haben die Bäume keine Schuld, sagt Paulus. Dass etwas rostet, dass etwas alt wird und gebrechlich wird, dass wir alt werden, das ist keine Sünde. Wir leben nicht in einer gefallenen Schöpfung. Wir leben in einer Schöpfung, die dabei ist zu vergehen, ja. Aber sie ist nicht in Sünde gefallen. Sie hat keine Schuld. Das hat Gott so verordnet. Wo leben wir denn? In einer gefallenen Menschheit. Die ist gefallen, die Menschen, aber nicht ihre Umwelt. Das sind manchmal kleine Aussagen, aber sie haben sehr große Tragweite, wenn wir unsere Bibel lesen und sie recht verstehen wollen. Wir brauchen uns nicht zu schämen oder uns schuldig zu fühlen, wenn wir müde werden, wenn wir gebrechlich sind, wenn sich dieser Riss, der durch die Schöpfung geht, auch sich bei unserem Körper meldet. Wir können daran Schuld haben, wenn wir krank werden, weil wir versäumten, unsere Gesundheit zu schützen. Es kann sein, dass wir dazu beigetragen haben, dann sollten wir diese Sünde bekennen, denn der Körper ist ein Tempel des Heiligen Geistes und wir schulden es Gott, ihn zu bewahren. Aber Krankheit an und für sich ist etwas, das Gott eingeführt hat. Satan kann sie manchmal gebrauchen, aber sie kommt nicht von Satan. Auch an der Stelle wollen wir vorsichtig sein und nicht die Schrift verfälschen. Wenn Jesus von einer Frau sagt, dass Satan sie alle diese Jahre, es dürften 18 Jahre gewesen sein, in Knechtschaft gehalten hatte, dann sagt er dasselbe, was der Hebräerschreiber später in Kapitel 2 seines Briefes sagt. Dass Satan die Furcht vor dem Tode gebraucht, dass er die Krankheit gebraucht. Aber sie kommt nicht von ihm. Satan gebraucht übrigens auch nicht nur die Krankheit, die Furcht vor dem Tode. Er gebraucht auch unsere Gesundheit. Er gebraucht die gute Welt, die schöne Welt zu seinen Zwecken.
Er stiehlt sie vom Schöpfer. Und Gott lässt das zu. Vorläufig. Aber eines Tages wird er furchtbar dafür bestraft werden. Es ist wichtig, dass wir die Wahrheiten der Heiligen Schrift zu Recht erkennen, damit wir unserem Gott nichts in die Schuhe schieben. Was zu einem weiteren Gedanken führt. Kann Gott etwas Böses tun? Nun, wenn ich das so frage, dann würde wahrscheinlich jeder hier sagen, nein, das kann er nicht. Aber habe ich dasselbe gesagt mit anderen Worten? Habe ich schon einmal gemurrt? Wer murrt, sagt, Gott ist böse. Denn er ist unzufrieden mit der Führung Gottes. Denn die Bibel sagt, alles, was auf mich zukommt, ist Führung Gottes. Wollen wir die Schrift verfälschen oder wollen wir bei der Wahrheit bleiben? War der Weg Bileams in 4. Mose? Kennt ihr die Geschichte von Bileam? Als ich auf der Bibelschule in Wuppertal unterrichtete, kam ein weiser Schüler, oder vielleicht nur schlau, klug, und fragte, stimmt es, dass in der Bibel ein Esel gesprochen hat? Und ich sagte, ja. Er sagt, das stimmt aber nicht. Das war eine Eselin. Nun, da hatte ich wieder die Schrift verfälscht. Vielleicht ist das nicht das Ernsteste, aber wir kennen die Geschichte. Bileam wird von Balak, dem König von Midian, angefragt, weil er ein Prophet ist, wird angefragt, er soll geheuert werden mit viel Lohn, ob er Israel verfluchen möchte. Denn Israel ist an der Grenze zu Midian und Midian fühlt sich gefährdet. Und wenn jetzt durch übernatürliche Kräfte dieses Volkes verflucht werden könnte, dann könnten sie den Sieg über dieses Land bekommen, dieses Volk bekommen. Nun, Bileam ist einerseits ein Mann, der Gott fürchtet, auf der anderen Seite, der aber auch gern einen guten Lohn sieht. Aber in diesem Fall weiß er, das ist nicht gut, wenn ich das tue. Und er sagt, er schickt den Boten zurück und sagt, nein, das kann ich nicht machen. Und Balak denkt sich so, der Lohn ist noch nicht groß genug und verspricht ihm einen höheren Lohn. Schickt die Boten zurück und sagt, Bileam, komm, verfluche das Volk, ich gebe ihnen mehr. Und jetzt ist Bileam wirklich in die Versuchung geraten. Er hätte gern diesen Lohn und er meldet sich noch einmal beim Herrn, soll ich gehen oder soll ich nicht gehen? Gott hat es ihm verboten, aber jetzt meldet er sich noch einmal. Und Gott sagt ja. Und Bileam geht. War der Weg Bileams von Gott gewollt oder nicht? Nein. Wenn Gott Nein sagt, dann meint er Nein. Warum sagte er ja? Weil er uns manchmal unseren eigenen Willen durchsetzen lässt. Unterwegs warnt er ihn durch die Eseln. Sie kommen in einen Engpass und die Eselin will nicht weiter, weil sie einen übernatürlichen Boten da sieht vom Himmel, den aber Bileam nicht sieht. Und er meint, seine Eselin sei stur, schlägt sie. bis sie den Mund auftut und anfängt zu sprechen. Das war eine ungeheure Warnung für Bileam, aber geht immer noch weiter. Gott lässt ihn seinen Weg gehen, aber dieser Weg war nicht von Gott. Gott lässt ihn auch in seinen Untergang gehen. Denn Bileam war nun so weit, dass er nicht nur den Lohn von Bileam begehrte. Als er ankam, hat er immer noch nicht Israel verflucht, sondern gesegnet. So viel Ehrfurcht hatte er. Und das hat Balak überhaupt nicht gefallen. Und da, sagt uns die Schrift, hat Bileam einen Plan entworfen. Er sagt zu Balak, ich habe eine Idee. Schicke einmal schöne Frauen, macht ein Fest, lasst die zwei Völker zusammenkommen, ihr feiert, und lasst die jungen Männer in Israels eure schönen Töchter zu sehen bekommen. Dadurch sind viele in Sünde gefallen, und es entstand eine große Tragödie. Und es entstand ein Kampf, in dem Bileam starb. Er fand seinen Untergang. Und die Schrift warnt vor dem Weg Bileams, 2. Petrus 2 und in Offenbarung Kapitel 2. Verfälschen wir nicht die Schrift und sagen nicht, nur aufgrund von einem Satz, etwas, das sich aufs Ganze beziehen sollte. Lesen wir genau, hier steht dies, dort steht das. Und die zwei müssen in Einklang miteinander gebracht werden. Oder der Weg Simsons, war der von Gott oder war er nicht von Gott, als er nach Timnat geht? Das war vom Herrn. So, wirklich? Was war vom Herrn? Was? Nicht, dass er eine Philisterin heiraten wollte, sondern dass Gott ihm erlaubte, seinen eigenen Willen durchzusetzen. Und Gott wollte dieses jetzt oder konnte dieses jetzt gebrauchen. Gott kann einen Sünder gebrauchen. Gott kann selbst den Teufel gebrauchen. Aber das heißt nicht, dass der Teufel damit recht hat, wenn Gott ihn gebraucht. Gott kann einen sturen Gläubigen gebrauchen, um mich zu züchtigen. Für mich ist das gut, eine Führung Gottes. Für ihn ist es Sünde. Dass es mir zum guten Ding dient, heißt nicht, dass er etwas Gutes tut. Verfälschen wir nicht die Schrift. Oder Nebukadnezar. Er wird von Gott gebraucht, um Israel zu züchtigen. Israel muss des Landes verwiesen werden. Es hat sich mit Untreue seinem Gott gegenüber verhalten. Und jetzt führt Gott, wie er verheißen hatte, wie er versprochen hatte, ein Volk von Babylon herauf. Und die kommen nach Israel, nach Jerusalem, zerstören die Stadt und führen eine Menge Volks gefangen. Gott hat das so geführt. War es deshalb für Nebukadnezar richtig, dass er das tat? Nein. Verfälschen wir nicht die Schrift. Gott sagt selbst, Babylon wird dafür bestraft werden. Gott kann das Böse gebrauchen, aber das rechtfertigt noch nicht das Böse. Wir brauchen viel mehr Gottesfurcht, Geschwister. Und wir brauchen viel mehr Furcht vor dem Worte Gottes. Jesaja ruft, der, der sich vor meinem Wort zittert, der ist bei mir angenehm. Und dann merke ich bei mir nicht das Zittern und dann bete ich, Herr, gib mir das. Eine weitere Frage und dann gehen wir weiter zu einem anderen Wort des Apostels. Ich weiß nicht, ob uns das hier schon einmal begegnet ist, aber es ist eine Theorie oder eine Vorstellung, ein Gedanke, der sich in christlichen Kreisen bewegt. Es handelt sich um den Selbstmord. Das ist etwas sehr Tragisches. Aber man ringt ja mit diesem Problem. Einmal ist die Frage, wenn jemand sich das Leben nimmt, kann es dann das geben, dass er immer noch in den Himmel kam? Die Frage will ich anstehen lassen. Aber es gibt solche, die meinen, es kann unter Umständen richtig sein, sich das Leben zu nehmen. Und dann, vielleicht kommen wir aus dem Staunen nicht raus, aber dann führt man das Beispiel unseres Herrn Jesus an, der ja am Kreuz sein Leben selbst aushauchte. Seht ihr, er hat sein Leben genommen. Es kann also nicht immer etwas Schlimmes, etwas Böses sein, sein Leben zu nehmen. Wer verfälscht die Schrift, ich oder er? Was sagt die Schrift? Sagt die Schrift, dass Jesus sein Leben genommen hat? Nein, das sagt sie nicht. Sie sagt, dass Jesus sein Leben gegeben hat. Er gab es dem Vater, stellte es ihm zur Verfügung. Der Vater führte ihn ans Kreuz. Und am Kreuz hat er ihm sein Leben anvertraut. 1. Petrus Kapitel 2. Er vertraute sich seinem Schöpfer an. Und als der Zeitpunkt kam, sagt der Vater, ich befehle meinen Geist in deine Hände und hauchte aus. Er gab sich selbst dem Vater und sein Leben für uns hin, aber er nahm nicht sein Leben, weil es ihn quälte, weil er nicht länger am Kreuz hängen bleiben wollte. Nicht so. Und wir haben hier kein Beispiel zur Rechtfertigung eines Selbstmordes. Nun, das sind so einige Beispiele. Man könnte sie fortsetzen. Aber vielleicht sind sie eine Anregung, die Schrift etwas genauer zu lesen. Und wenn wir Probleme haben, mit gewissen Stellen sie doch mit anderen zu besprechen und nicht zu schnell zu einer Schlussfolgerung zu kommen. Der Apostel sagt weiter, sondern mittels Offenbarung der Wahrheit, immer noch Vers 2, empfahlen wir uns selbst jedem Gewissen der Menschen vor dem Angesicht Gottes. Wenn Paulus durchsichtig sein will, sagt er ab, das ist das Erste, alles Heimliche, das schändliche Art wäre. Und zweitens, er empfiehlt sich selbst in seiner Verkündigung dem Gewissen von Menschen. Das heißt, wenn wir Zeugen Jesu Christi sein wollen, dann gilt es, unseren Herrn Jesus vor Augen zu haben und einfach für ihn zu leben, einerlei, was die Menschen sagen. Aber zu wissen, und dies ist tröstlich, zu wissen, dass im Herzen eines jeden Menschen, der um uns her ist, mein Chef, mein Mitarbeiter, mit wem ich gerade in Berührung komme, mit wem ich gerade spreche oder wer immer mich beobachtet, in der Nachbarschaft, auf der Straße, auf dem Arbeitsplatz, in der Schule, wer ist es, der mir gegenübersteht, der mich sieht oder hört? Ich bin jetzt ein Licht Jesu Christi, ich bin sein Kind. In Wort und Wandel bin ich ein Vertreter von ihm. Jetzt darf ich wissen, nicht nur ist der Herr da, sondern ich habe einen Freund im Herzen dessen, der mich gerade beobachtet oder hört. Und das ist sein Gewissen. Sein Gewissen ist mein Freund und Helfer. Gott hat in jeden Menschen ein Wissen hineingelegt. Und das griechische Wort heißt eigentlich Mitwissen. Wir nennen es Gewissen. Das heißt, es ist uns von der Wiege her etwas mitgegeben, ein Wissen, das nicht angelernt ist. Das ist, es kommt mit, so wie unsere Glieder, unser Leben mitgegeben ist, sind. So ist dieses Wissen um Gut und Böse grundsätzlich mitgegeben. Und Paulus sagt, ich habe eine Botschaft, das ist die Botschaft dessen, der diesen Menschen geschaffen hat und sein Gewissen ihm gegeben hat. Es ist die Botschaft von Jesus Christus und die ist im Einklang mit dem Gesetz des Alten Testamentes, das sich widerspiegelt in dem Gewissen eines jeden Menschen. Es ist schon einige Male vorgekommen, dass ein weißer Christ sich vor einem Stamm befand, konfrontiert gestellt sah, von dem er wusste, dies ist das erste Mal, dass sie einen Weißen zu Gesicht bekommen. Und wahrscheinlich das erste Mal, dass sie einem Christen begegnen und somit auch dem Evangelium. Und ich erzähle jetzt von einem Fall, da hat der Missionar den Häuptling gefragt, dessen Stamm, vom Stamm, der ihm gegenüberstand, hat den Häuptling einige Fragen gestellt. Er sagte, jetzt habe ich meine Gelegenheit. Wie denken Menschen, die noch nie das Evangelium gehört haben? Und er fragt ihn ungefähr so, ist es bei euch verkehrt? Ist es bei euch Sünde oder schlecht, wenn jemand einen anderen tötet, ihm das Leben nimmt? Doch, das darf man nicht. Ja. Ist es bei euch etwas Verkehrtes, wenn jemand etwas von einem anderen entwendet, das ihm gehört, aber nicht dem, der es nimmt, der es stiehlt? Natürlich ist das verkehrt. Eine weitere Frage. Ist es verkehrt, wenn jemand einem anderen die Frau wegnimmt und mit ihr lebt? Was halten Sie denn von mir? Der wurde unwillig. Das fand er für selbstverständlich, dass diese Dinge verkehrt waren. Er kam gar nicht die 10 Gebote entlang. Das brauchte er gar nicht. Die waren in das Herz dieses Heiden hineingraviert, wie Paulus es in Römer Kapitel 2 genau sagt. Die wissen das und die gehen miteinander so um. Die richten einander nach diesem beiderseits bekannten Gesetz. Und daraus entstehen Landesgesetze. Danach regieren Völker sich. Es sei denn, sie ihr Gewissen vergewaltigen oder im Lichte des Evangeliums gewesen sind und dieses Licht ablehnen und von diesem Licht abfallen, dann ist der Rest der Chaos da. Dann ist keine Richtschnur mehr. Und da befinden wir uns in den westlichen Ländern heute. Wir gehen auf diesem Weg, der weder das Gewissen noch das Wort Gottes als Richtschnur haben will. Und dennoch bleibt ein gewisses Maß an Gewissen übrig im einzelnen Menschen. Und Paulus sagt, ich darf mich richten an dieses Gewissen.
Und ich darf eine Sündenerkenntnis hervorrufen durch das Evangelium und dann sagen, Jesus ist für diese Sünde gestorben und er kann dich retten von dem Zorn Gottes, den du verdient hast. Dein Gewissen sagt dir das. Man kann ein erstorbenes Gewissen wecken durch das Wort Gottes, durch den Heiligen Geist. Das tut Paulus, sagt er, durch Offenbarung der Wahrheit. Er kommt mit der Wahrheit, die Gott in der Schrift geoffenbart hat, trägt diese an das Gewissen des anderen heran, so dass es geweckt wird und so dass ein Gespräch über das Evangelium möglich ist. Das tut der Apostel Paulus und er weiß immer wieder, kann der Heilige Geist einen Menschen zu Jesus führen. Das ermutigt ihn. Er freut sich darüber, dass er eine Wahrheit hat, die mit uns übereinstimmt, so wie wir beschaffen sind und die wir gebrauchen können, um das Gewissen von Menschen anzusprechen. Und er wird nicht mutlos. Müde ja. Müde auch im Kampf, im Ringen um die Heiligkeit, die Heiligung in Korinth. Aber er sagt dennoch, ermatten tun wir nicht. Denn wir wissen, auch bei euch kann das Wort Gottes das ausrichten, wozu er es sendet. Und noch ein letztes, was die Durchsichtigkeit betrifft. In Vers 3 sagt der Apostel in 3 und 4, wenn unsere gute Botschaft aber noch verschleiert ist, ist sie in denen verschleiert, die ins Verderben gehen, in denen der Gott dieser Weltzeit die Gedanken der Ungläubigen verblendete, so dass ihnen nicht aufleuchtet das helle Licht der guten Botschaft von der Herrlichkeit Christi, der Gottes Ebenbild ist. Der Apostel hatte eben gesprochen davon, dass er die Wahrheit Gottes offenbart und dass er das Gewissen anspricht. Und in Vers 3 gibt er zu, das heißt nicht, dass jeder sich dann ohne weiteres bekehren wird. Es gibt Menschen, die verstehen dann immer noch nicht. Bei denen ist es, wie wenn ihr Herz ein Schleier vor sich hätte. Ihr inneres Auge fasst nicht, was wir sagen. Aber er macht es klar, schuld daran sind nicht wir. Und wenn ich das weiß, wenn ich als Christ das weiß, dass das nicht meine Schuld ist, wenn ich ihn nicht überzeugen kann, dann bewahrt mich das vor dem Mutloswerden. Denn man könnte schier verzagen, wenn man merkt, wie wenige Leute eigentlich Notiz nehmen vom Evangelium. Aber Paulus sagt, Moment einmal, wenn das Wort Gottes doch dann verschleiert wird, ist es, weil der Feind sein Werk tut. Die Sünde hat ihr Werk getan und der Feind tut noch zusätzlich sein Werk und hält einen Schleier vor das innere Auge. Heute Nachmittag will ich zum Weiteren kommen. Wie Paulus dennoch verkündet, er hat es eben angedeutet durch Offenbarung der Wahrheit. Aber was ist das? Wie verkündet Paulus? So, dass er nicht entmutigt werden muss. Und ich hoffe, dass auch das uns zum Segen werden darf. Und jetzt wollen wir, wenn wir Freimütigkeit haben, wenn nicht, kann der Herr auch das schenken, aber seid doch frei, um zu antworten auf ein Wort Gottes, das der Herr dir heute geschenkt hat. Oder vielleicht willst du ihm danken. Wir stehen dazu auf. Jedem Wort Leben, das in der Schrift vorkommt. Ich danke dir, Herr, für die Liebe zu deinem Wort, die sich hier in dieser Gemeinde kundtut. Lass diese Liebe zunehmen. Lass sie bei mir zunehmen. Und lass uns, Herr, vermehrt dadurch leben. Danke, Herr Jesus, dass du dieses Leben bist in deinem Wort, dass dein Heiliger Geist darin wohnt. Danke, Herr, dass du auch weiterhin durch das Gehörte in unserem Leben wirkst.
bewahre es uns. Amen. Wir dürfen Platz nehmen.
Die Zeit Vormittag ist ausgegangen, muss man so sagen, oder zu Ende gekommen. Ich kann nur an dieser Stelle einladen, zu Nachmittag um 16 Uhr, dass wir weiterkommen, dass wir nicht müde werden, hören auf das Wort Gottes und unseren Herrn danken für das belehrende Wort, für das ermutigende Wort und dass wir wirklich unsere Ohren frei halten, unsere Herzen und aufnehmen, verarbeiten, so wie das Wort sagt, im Herzen, im Glauben vermengen in unseren Herzen. Wir wollen jetzt noch schließen und stehen auf zum Gebet. Herr Jesus, wir danken dir nochmal für deine große Barmherzigkeit und große Geduld und Liebe mit uns allen. Danken dir, dass du mit uns geredet hast, so dass wir dürften deine Rede verstehen. Und wir danken dir, Herr, dass du uns einfach nicht uns überlässt, sondern bemühst dich um uns, um jeden Einzelnen und willst, dass wir vorankommen auf diesem Glaubenswege, dass wir unser Vertrauen nicht wegwerfen, weil es eine große Belohnung hat, eine Verheißung hat. So schenke, Herr, dass wir wirklich nicht ermüden, sondern von dir möchten bekräftigt werden in unserem Wandel, und mit Freude in diesen Weg gehen, wissend, dass wir dich kennen, Herr. Und das ist sehr wichtig für einen jeden Christen. Schenke, dass wir darüber nachdenken, dass uns wirklich Barmherzigkeit widerfahren ist, deren wir nicht wert sind. Aber du hast es getan, Herr, und dafür danken wir nochmal von ganzem Herzen. Und bitte auch jetzt, wenn wir auseinandergehen, um deine Begleitung auf unseren Wegen. Und die Gnade unseres Herrn Jesu Christi und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. Im Frieden Gottes gehen wir auseinander.